DW Menschen und Märkte.
Griechenland fordert Reparationszahlungen. IWF entscheidet über Milliardenkredit für die Ukraine. Energieversorger E.ON macht Rekordverlust. Das und mehr jetzt im Wirtschaftspodcast. Ich bin Andreas Becker und heiße Sie herzlich willkommen. In Brüssel haben heute Gespräche zwischen den Griechen und ihren internationalen Geldgebern begonnen. Jenen Institutionen also, die einst Troika genannt wurden und in Griechenland als Sparkommissare verhasst sind. Sie sollen jetzt gemeinsam Lösungen finden für die drängenden Finanzprobleme des Landes. Unterdessen hat der griechische Regierungschef Tsipras Deutschland erneut aufgefordert, seine Schulden aus dem Zweiten Weltkrieg zu bezahlen und Entschädigung zu leisten für Verbrechen, die damals von den deutschen Besatzern in Griechenland begangen wurden. Die Bundesregierung lehnt das nach wie vor ab. Thomas Bormann.
Es ist unbestritten, Millionen Griechen haben während der dreijährigen Besatzung ihres Landes durch die deutsche Wehrmacht furchtbar gelitten. Zehntausende Griechen wurden ermordet. Umstritten ist aber mehr als 70 Jahre nach dem Ende dieser Besatzungszeit, ob Deutschland noch Reparationszahlungen leisten muss. Die Bundesregierung sagt, nein, seit den 60er Jahren bereits sei die Wiedergutmachung für Griechenland abschließend geregelt. Damals hatte Deutschland 115 Millionen D-Mark an Griechenland gezahlt. Das griechische Parlament aber will sich damit nicht abfinden und hat gestern Abend eine Kommission eingesetzt, die die Höhe der griechischen Forderungen an Deutschland beziffern soll. Ministerpräsident Alexis Tsipras:
Na prosegisume to thema.
Wir wollen diese Frage mit Sensibilität, mit Verantwortung und mit Aufrichtigkeit behandeln, und zwar im Geiste von Zusammenarbeit und Dialog. Dasselbe erwarten wir von der deutschen Regierung, aus politischen, aus historischen, aus symbolischen und aus ethischen Gründen.
Griechenland wird eine Entschädigung fordern für die Schäden und die Leiden aus dem Zweiten Weltkrieg. Auch ein Kredit, den das Deutsche Reich damals von Griechenland abverlangt hatte, solle zurückgezahlt werden. Tsipras warf der Bundesregierung vor, sich mit juristischen Tricks aus der Verantwortung stehlen zu wollen. Griechische Medien zitierten aus einer geheimen Studie, nach der die griechischen Forderungen an Deutschland bis zu 332 Milliarden Euro betragen könnten. Das entspricht in etwa der Summe aller griechischen Staatsschulden. In einer Fernsehsendung erhöhte der neue griechische Justizminister Nikos Paraskevopoulos noch einmal den Druck. Er drohte, falls es keine Einigung mit Deutschland gäbe, könnten deutsche Immobilien in Griechenland gepfändet werden. Er würde dazu die Erlaubnis geben, so der Minister. Im Jahr 2000 hatte es schon mal solche Bestrebungen gegeben. Damals hatte ein Gericht in Athen verfügt, das Gebäude des Goethe-Instituts in Athen dürfe gepfändet werden, um damit Entschädigungen an griechische Nazi-Opfer zu bezahlen. Die damalige griechische Regierung hatte die Pfändung jedoch gestoppt. Die neue Regierung in Athen ist entschlossen, Reparationsforderungen an Deutschland durchzusetzen. Von manchen Oppositionsparteien kamen gestern Abend warnende Worte. Evangelos Venizelos von der sozialdemokratischen PASOK sagte, es sei nicht richtig, die Frage nach Reparationen mit den aktuellen Finanzproblemen Griechenlands zu verbinden.
Es ist sehr wichtig, dieses Thema so zu behandeln wie alle Themen von nationaler Bedeutung. Wenn wir aber die berechtigte Frage der Reparationen durch Deutschland so behandeln, wie wir derzeit die Finanzkrise behandeln, dann werden wir in einer Sackgasse enden.
In der Regierungspartei Syriza aber sehen das viele anders. Sie meinen, wenn uns die Bundesregierung daran erinnert, dass wir unsere Schulden zurückzahlen müssen, dann sollten wir die Bundesregierung daran erinnern, dass Deutschland an Griechenland noch vieles wegen des Zweiten Weltkriegs schuldet.
Bei den Gesprächen zwischen Griechenland und seinen Geldgebern sitzt auch der Internationale Währungsfonds mit am Tisch. Die Europäer hatten den IWF 2010 gebeten, sich zu beteiligen, weil der Fonds Erfahrung hat im Umgang mit überschuldeten Staaten. Auch in der Ukraine ist der IWF aktiv. Heute entscheidet er über einen neuen Kredit von 17 Milliarden US-Dollar. Jan Bösche über Geschichte und Arbeitsweise des IWF.
Der Welthandel lag am Boden. Große Teile Europas lagen in Trümmern. Der Zweite Weltkrieg tobte noch. Das war die Geburtsstunde des Internationalen Währungsfonds. Er wurde 1944 gegründet, zusammen mit der Weltbank. Die beiden Institutionen sollten den Welthandel nach dem Krieg wieder in Gang bringen. Und das taten sie. Der IWF war in den ersten Jahren Dreh- und Angelpunkt des internationalen Währungssystems. Er half, die festen Wechselkurse des Bretton Woods-Systems aufrechtzuerhalten. Aber das ist Geschichte, erinnerte Christine Lagarde, die derzeitige Chefin des IWF. Diese Rolle hat nachgelassen, weil sich das Währungssystem gewandelt hat, von überwiegend festen Wechselkursen zu flexiblen Wechselkursen. Darum wurde seit den 70er Jahren eine andere Rolle des IWFs immer wichtiger, für die er heute bekannt und berüchtigt ist. Der IWF verleiht seinen Mitgliedern Geld. Am Anfang nahmen alle, auch die großen Industriestaaten. Später wurden die IWF-Kredite immer mehr zu einem Notnagel für Länder, die keine andere Möglichkeit mehr sahen, an Geld zu kommen. Der IWF als Krisenmanager rund um die Welt. Es begann in Europa, bewegte sich nach Asien, dann Lateinamerika, dann die früheren Sowjetrepubliken und nun wieder Europa, zum Beispiel Griechenland oder die Ukraine. Der IWF gibt das Geld aber nicht einfach so. Er verknüpft die Kredite mit Auflagen, die immer wieder Kritik hervorrufen. Die Staaten sollen nämlich sparen, ihre Märkte öffnen, Regeln für Banken lockern und Staatsbetriebe privatisieren. Kritiker sagen, unter solchen Reformen würde die Bevölkerung leiden, während sie das Wachstum ausbremsten. Als Krisenfeuerwehr mit strengen Regeln ist der IWF immer wieder in den Schlagzeilen. Dabei kümmert sich eine Mehrheit der Mitarbeiter gar nicht ums Verleihen und ums Krisenmanagement, sagt Edwin Truman, Wirtschaftswissenschaftler und IWF-Kenner.
A lot more is devoted to research and analysis of countries and trying to help countries before they get into trouble.
Die meisten Mitarbeiter würden sich mit Forschung beschäftigen. Sie analysierten Länder und versuchten ihnen zu helfen, bevor sie Probleme bekommen. Der IWF hat 188 Mitglieder. Je mehr Geld die Länder in den Fonds eingebracht haben, desto mehr haben sie zu sagen. Den größten Anteil stellen die USA, es folgen Japan und Deutschland. Wichtige Entscheidungen brauchen 85% der Stimmen. Weil die USA allein schon auf über 17% kommen, haben sie eine Sperrminorität. Auch die EU-Mitglieder zusammen können Entscheidungen blockieren. Dieses Übergewicht von USA und Europa hat dem IWF schon viel Kritik eingebracht, zum Beispiel vom Nobelpreisträger Joseph Stiglitz. Er sagte bei Democracy Now:
We're in a different world.
Wir sind in einer anderen Welt, aber die alten Institutionen sind nicht hinterhergekommen.
The old institutions have not kept up.
Besonders Länder wie China, Indien oder Brasilien wollen mehr Einfluss. Dabei geht es zum Beispiel um die Frage, wer den Chef des IWF stellt. Bisher gibt es eine Absprache. Den Weltbankchef bestimmen die Amerikaner, den IWF-Chef bestimmen die Europäer. Im 21. Jahrhundert sollten die Spitzenleute nach Leistung ausgewählt werden, nicht nur, weil du Amerikaner bist. Seit 2010 liegt eine Reform des IWF auf dem Tisch. Dazu gehört, dass die Europäer auf Einfluss im Spitzengremium verzichten, zugunsten der aufsteigenden Länder. Außerdem sollen die Wahlregeln geändert werden. Allerdings steckt die Reform fest. Der US-Kongress weigert sich nämlich zuzustimmen. Andere Mitglieder verlieren darum die Geduld. Im vergangenen Jahr haben die sogenannten BRICS-Staaten, Brasilien und Russland, Indien, China und Südafrika beschlossen, dass sie eine eigene Förderbank gründen wollen.
Kredite des IWF, wir haben es gerade gehört, sind immer an Bedingungen geknüpft. Dazu gehört die Sanierung des Staatshaushalts. In der Ukraine hat die Regierung bereits die Energiepreise erhöht und die Renten gekürzt. Für die Bevölkerung sind das weitere Härten in einer ohnehin schweren Zeit. Aus Kiew, Ludger Kazmierczak.
Der kleine Lebensmittelladen in der Kiewer Lutheranskaja Straße sieht aus wie geplündert. Viele Regale sind leer, die Verkäuferin wartet auf Nachschub und auf Kundschaft. Doch die zieht es ein paar hundert Meter weiter in den großen Billa-Supermarkt, der gerade frische Ware bekommen hat. Vor allem Grundnahrungsmittel sind gefragt. Die Menschen geben das Geld, das sie haben, lieber aus, als es zu sparen. Ich habe gerade Mehl, Zucker, Milch für die Kinder und Waschmittel gekauft, solche Sachen. Alle kaufen ein, ich natürlich auch, denn morgen ist alles vielleicht noch teurer. Wenn diese Flasche Sonnenblumenöl hier 40 Grivna kosten wird, dann kannst du dir bei einem Monatsgehalt von 1200 Grivna bald kein Öl mehr leisten. 1200 Grivna, das sind nicht mal 50 Euro. Den meisten Rentnern und vielen Arbeitern bleibt aber monatlich nicht mehr zum Leben. Und das Leben in der Ukraine ist teuer geworden. Der Dollarkurs steigt und damit steigen alle Preise im Land. Die Preise für Lebensmittel, für Medikamente, alles wird teurer. Das ist natürlich sehr, sehr schlimm. Zum 1. April wird sich der Gaspreis für Privathaushalte verdreifachen. Strom ist bereits seit Anfang dieses Monats 40% teurer als im Februar. Große Firmen zahlen sogar noch mehr. Die Benzinpreise sind zwischenzeitlich auf ein Rekordniveau geklettert. Viele Fahrer lassen ihre Autos daher lieber stehen. Aber auch die Kosten für Fahrten mit Bussen und Straßenbahnen haben sich verdoppelt. Diese für alle Ukrainer schmerzlichen Reformen seien leider unumgänglich, rechtfertigt Finanzministerin Natalia Jaresko den gerade verabschiedeten Sparhaushalt. Die Verabschiedung solcher Gesetze ist die Voraussetzung dafür, dass der Internationale Währungsfonds uns weitere Kredite einräumt. Wenn der IWF positiv entscheidet, könnte uns das Geld schon in wenigen Tagen zur Verfügung stehen. Der IWF-Kredit ist wie ein Anker, der es uns ermöglicht, die Wirtschaft zu stabilisieren und die Lage auf dem Devisenmarkt zu beruhigen. Zunächst aber muss die Ukraine ihre Schulden bezahlen. Allein Russland möchte bis Ende dieses Jahres 3 Milliarden US-Dollar zurückhaben. Der Spielraum für Investitionen ist begrenzt, nicht zuletzt, weil der Krieg im Osten des Landes den Etat belastet. Noch in diesem Jahr will das Verteidigungsministerium rund 560 Millionen Euro für neue Waffen ausgeben. Eine Summe, über die die Kunden im Supermarkt nur den Kopf schütteln können. Bei uns in der Ukraine kostet der Zucker schon 15 Hryvnia. Öl und Mehl gibt es manchmal gar nicht zu kaufen. Dabei sind das doch heimische Waren. Das ist doch Irrsinn. Es gab hier gestern eine Schlange vorm Zuckerregal. Die war so lang wie zu Sowjetzeiten die Warteschlange vorm Lenin-Mausoleum.
Aus Kiew berichtete Ludger Kaczmierczak. Heute jährt sich das Reaktorunglück im japanischen Fukushima zum 4. Mal. In Deutschland war die Katastrophe der Auslöser für den Ausstieg aus der Atomenergie. Seitdem setzt die Bundesregierung verstärkt auf erneuerbare Energien. Die großen Energiekonzerne im Land haben seitdem enorme Probleme, ihr Geschäft umzustellen. Gestern haben wir über die sinkenden Gewinne des zweitgrößten Versorgers RWE berichtet. Heute meldet die Nummer 1, E.ON, den größten Verlust in der Unternehmensgeschichte. E.ONs Rezept gegen die Krise ist radikal. Der Energiekonzern will sich selbst zerschlagen. Jörg Marksteiner.
Der größte Verlust der Firmengeschichte, Johannes Theissen hat ihn kaum erwähnt. Für den E.ON-Chef sind die 3 Milliarden miese, so etwas wie Geburtswehen. Schmerzhaft, aber vorübergehend und nötig, damit etwas ganz Neues entsteht. Denn der Energiemulti plant einen radikalen Schnitt. Quasi die Kernspaltung im eigenen Haus. Er will sich im kommenden Jahr aufspalten.
Dann wird es eine andere E.ON geben, die ausschließlich auf erneuerbare Energien, dezentrale Energieformen, moderne Verteilnetze und intelligente Kundenlösungen rund um Energie setzt.
Und eine Sparte mit den Kohle-, Gas-, Wasser- und Atomkraftwerken, die erst abgespalten und dann ab 2016 mehrheitlich an der Börse verkauft wird. Dafür hat es jetzt eine harte Bestandsaufnahme gegeben. Der Wert vieler Kraftwerke und des Auslandsgeschäfts wurden wegen sinkender Gewinne nach unten korrigiert. Das hat nun E.ON den Rekordverlust eingebracht. Dennoch sei die Trennung strategisch richtig, sagt der E.ON-Chef. Zu wenig habe die neue, dezentrale, agile und digitale Energiewelt noch mit dem klassischen Geschäft der Großkraftwerke zu tun.
So einfach der Grundgedanke unserer neuen Strategie ist, so anspruchsvoll ist die Aufgabe, einen alten Konzern wie E.ON aufzuspalten.
Bis Juli soll feststehen, wo die neue Gesellschaft ihren Sitz hat. Als Favorit gilt Essen, dort arbeiten bereits 2000 Beschäftigte. Auch Gelsenkirchen als Standort eines Technologiezentrums rechnet sich Chancen aus. Die neue Sparte wird dann etwa 20.000 Mitarbeiter haben. Weitere 40.000 verbleiben bei der grünen Zukunfts-E.ON. Bei einigen Verwaltungsmitarbeitern wird noch geklärt, wer künftig ihr Arbeitgeber ist.
Der weitaus größte Teil unserer Mitarbeiter weiß, wo er ab dem nächsten Jahr arbeiten wird.
Zu Kündigungen wird es bei der Aufteilung nicht kommen. Bei E.ON läuft bereits ein Personalabbauprogramm. 1.500 Mitarbeiter müssen in diesem Jahr noch gehen. Zusätzlich zu den anderen 10.500, deren Stellen seit 2011 schon gestrichen wurden. Die Aufspaltung koste insgesamt mindestens 100 Millionen Euro, sagte Theissen. Das werde aber natürlich nicht auf die Strompreise umgelegt. Der Wettbewerb lasse so etwas gar nicht zu. Und nicht nachvollziehen kann der E.ON-Chef auch Vorwürfe, wie sie aus Teilen der Politik kamen. E.ON wolle sich mit der Aufteilung aus der Verantwortung stehlen, nämlich für die Kosten durch den Rückbau der Atomkraftwerke. Das sei Unsinn, die abgetrennte Sparte sei keine Resterampe und auch keine Bad Bank, sagte Theissen.
Ich sage dann gelegentlich auch, ich kenne übrigens Bad Banks. Bad Banks zeichnen sich dadurch aus, dass sie keine solide Bilanz haben. Ich kenne Bad Banks nur als Verlustansammelstellen, wo irgendjemand dann einsammelt die Verluste. Das ist alles hier nicht der Fall, sondern solide finanzierte Unternehmen.
So stehe die bald abgetrennte Sparte etwa für die Hälfte der Gewinne und werde ohne Schulden in die Eigenständigkeit starten. Wie sie künftig heißt, das dürfen die Mitarbeiter übrigens mitentscheiden. 2000 Vorschläge sind schon eingegangen. Ziemlich ausgeschlossen ist aber ein Name, der intern auch kursiert. Weil sie von der Aufspaltung nicht viel halten, sprechen manche E.ON-Mitarbeiter bereits von E.OFF.
Mit diesem Bericht von Jörg Marksteiner sind wir am Ende der Sendung. Christoph Grove in der Technik und Andreas Becker am Mikrofon verabschieden sich und sagen Danke fürs Zuhören.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.